Moin Moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Bauer und ich bin Kommunikationsberater. Bevor Marcel Becker und Lars Haider wieder auf Sie losgelassen werden, noch ein kleiner Hinweis von mir. Heute ist Sonntag, der 10. März. Das bedeutet, das Wochenende hat noch ein paar wunderbare Stunden. Ich wünsche Ihnen gute Erholung und jetzt natürlich gute Unterhaltung mit Episode 96.
Becker am Morgen. Alles, was Hamburg bewegt. Der tägliche Podcast vom Abendblatt.
Ja, da hat Bernd ja irgendwie recht. Wir werden jetzt auf Sie, liebe Podcast-Freunde, sozusagen losgelassen. Zum einen eben Lars Haider, Abendblatt-Chefredakteur, und ich, mein Name ist Marcel Becker. Sonntags nehmen wir beide uns gerne Themen vor, die sich eher auf bundespolitischer Ebene abspielen. Hat am Ende natürlich auch immer Auswirkungen auf unsere Stadt, was sich da in Berlin tut, und deshalb ist das ja auch so spannend. Und mit Lars ein bisschen rumzuspekulieren macht einfach viel Spaß. Wenn Ihnen das genauso geht, wenn Sie auch gern über Politik diskutieren, dann bitte dranbleiben. Heute haben wir natürlich das Thema vor der Brust, welchem wir alle in der letzten Woche nicht entkommen konnten. Taurus. Und wir starten jetzt. Lars, hättest du vor dem Ukraine-Krieg gedacht, dass wir uns alle, also nicht nur Journalisten, sondern auch fast jeder Mensch in unserem Land, dass wir uns mit dem Sinn und Zweck von verschiedenen Waffensystemen beschäftigen würden? Das ist ja fast ein Talkthema nach Kneipe oder auf Partys, oder? Geht dir das
nicht gut? Das war unvorstellbar, dass man auch auf einmal wieder darüber spricht. Hast du gedient?
Stimmt.
Was hast du gemacht? Ah, du warst Panzerkommandant, du hast dies und das gemacht. Also das ist schon erstaunlich, und wie auf einmal man das Gefühl hat, dass sich Leute tatsächlich damit auskennen, dass die sagen können, also ja. Leopard 2 und Taurus, und das ist ganz wichtig und so, das staune ich manchmal.
Ja.
Ich würde das für mich, zumindest was die Waffensysteme angeht, nicht in Anspruch nehmen zu wissen, was jetzt das Richtige zu welcher Zeit und für wen ist.
Ja, aber wir sind ja auch alles Bundestrainer und Kanzler sind wir auch noch nebenbei.
Ja,
das erinnert aber schon ein bisschen dran.
Aber schon, manchmal hilft es ja wirklich, sich dann damit auch auszukennen oder sich damit mal zu beschäftigt zu haben. Aber klar, das ist schon erstaunlich, wie darüber gesprochen wird.
Fangen wir mal ganz von vorne an, jedenfalls was diese vergangene Woche angeht. Und wir können ja nicht alle Aspekte der Diskussion abdecken, aber ich möchte doch mal darauf hinweisen, wer hat eigentlich vor ein paar Jahren unsere Kanzlerin abgehört? Das ist eine rhetorische Frage. Wir wissen natürlich, dass Barack Obama.
Genau.
Also das ist doch jetzt an sich kein ungewöhnlicher Vorgang, dass Putin die Bundeswehr abhört. Die Frage ist doch eher, was sagen eigentlich Politiker und Journalisten zu der ganzen Geschichte? Du hast ja wahrscheinlich die ganze Woche ununterbrochen mit Leuten darüber geredet.
Ich habe mit einigen darüber geredet und die Meinungen gehen da ja auch auseinander. Die Bewertung dieses Gesprächs, man kann sich das Gespräch ja anhören.
Machen wir gleich.
Okay, das Gespräch dieser Militär, Top-Militärs, hast du, okay. Da können wir uns das ja anhören. Also das ist schon interessant, was einige daraus ableiten, was ich jetzt nicht daraus ableiten würde. Ich finde, der Skandal bei diesem Gespräch ist, dass es eben abgehört werden konnte und so leicht abgehört werden konnte. Aber ja, Damit endet der Skandal auch schon.
Hotel, WLAN und Webex.
Ja.
Aber hier ist der Ausschnitt.
Ich kann noch mal schnell ergänzen wegen der Brücke, weil wir die uns intensiv angeguckt haben. Und die Brücke ist leider aufgrund ihrer Größe wie ein Flugplatz. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ich dafür 10 oder 20 Flugkörper brauche.
Stell dir mal vor, das kommt an die Presse. Wir alle wissen ja, dass sie die Brücke rausnehmen wollen. Das ist klar, wissen wir auch, was das am Ende bedeutet. Dann ist die Versorgung dieser so wichtig, nicht nur militärisch, strategisch wichtig, auch so ein bisschen politisch ist die gute Insel da ja ihr Herzstück.
Dieser Ausschnitt lief im Morning Briefing von Gabor Steingart. Ist da jetzt irgendwas drin, was Putin noch nicht wusste? Eigentlich geht es doch eher darum, warum haben die Russen es ausgerechnet jetzt veröffentlicht, oder? Ist das nicht die Frage, die dahinter steckt, mal abgesehen von der Leitung?
Das weiß ich nicht. Also erstmal ist es ja ein Gespräch von, interessant ist ja, wenn man das sich anhört, und man kann sich das komplette Gespräch hier anhören, wie da Experten über solche Sachen sprechen, so wie wir darüber sprechen, was machen wir eigentlich morgen in der Zeitung oder was machen wir im Podcast.
Ja, aber ist doch normal,
das
oder?
Das ist normal, das ist wirklich normal, und dass natürlich die Brücke und die Krim eine große Rolle spielen könnten in diesem Krieg oder aus Sicht der Ukraine spielen sollten und aus Sicht Russlands sowieso spielen, ist eigentlich auch klar. Ich glaube, das Entscheidende ist halt zu sagen, also er hat aus zwei Dingen veröffentlicht. Der nicht so entscheidende Punkt ist so, wir können euch abhören, so. Und der andere Punkt ist eben halt, weil diese Taurus-Diskussion in Deutschland gerade im Gang ist und Russland damit eben die mit beeinflussen wollte, was ihnen ja auch gelungen ist. Ne?
Ich gehe mal einen Schritt weiter, um uns das klar zu machen. Also was ich meine, wenn wir darüber sprechen, wie wir auf Putins Spionagemaßnahmen reagieren, dann werde ich immer das Gefühl nicht los. Also wir haben natürlich auch Spione im Einsatz, das ist mir völlig klar. Und wir haben auch super technische Systeme, um irgendjemanden abzuhören. Aber diese Rücksichtslosigkeit, mit der Russen oder auch die Amerikaner ans Werk geht, das ist doch nicht unser Ding, oder? Oder auch gesetzliche Fesseln möglicherweise in unserem Land. Aber wir sind doch nicht so böse und begeben uns auf so ein Niveau hin, dass wir in einem anderen Land Verwirrung stiften wollen. Oder sind wir Deutschen auch so unterwegs?
Weißt du's?
Ja,
gute Frage. Man weiß das alles nicht. Man weiß das alles nicht, wer jetzt was macht und wo und wer jetzt in Botschaften überall, wenn du guckst, wie viele Mitarbeiter deutsche Botschaften haben. Da denkst du, sind das jetzt alles welche, die dann irgendwie Pässe abstempeln? Nee. Also ich glaube, wir sind da wahrscheinlich nicht viel besser als andere, kann ich mir vorstellen. Wir sind vielleicht aber auch nicht so erfolgreich wie andere, muss man ja sagen.
Oder vielleicht ist es das, ja.
Wir erinnern uns ja daran, dass im Ukraine-Krieg und viele, viele wichtige Sachen, die da die Geheimdienste vorab rausgefunden haben, das waren ja in der Regel nicht die deutschen Geheimdienste, sondern die britischen und die amerikanischen.
Hat der deutsche Geheimdienst nicht sogar noch gesagt, da passiert nichts einen Tag vorher so ungefähr?
Der BND, ich weiß, ist lange her, ne? Aber so.
Ja, okay. Ja. Ich möchte noch mal einen anderen Ausschnitt anbringen, weil das ist ja immer das Spannende, dass man sich was anhört von einer bestimmten Person und dann kann man ja so ein bisschen drüber debattieren. Und es kommt von einem Mann, den wir hier in Hamburg gut kennen. Er war nämlich CEO bei Airbus und jetzt weißt du schon, wen ich meine. Jetzt ist er Präsident der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Tom Enders. Mhm. Und den fragt Gabor Steingart, ob er Tom Enders Taurus geliefert hätte.
Ja, ich hätte Taurus geliefert. Ich sehe im Übrigen keinen großen Unterschied zwischen Taurus und Storm Shadows Kalb. Das heißt, die britischen und französischen Systeme. Ich kenne die beide sehr gut. Ich war ja mal Verteidigungsvorstand bei Airbus, als sie entwickelt wurden. Und die tun sich nicht sehr viel, was die Fähigkeiten anbetrifft.
Du hast es ja vorhin schon auf den Punkt gebracht. Nun sind wir beide ja keine Militärexperten in dem Sinne. Aber diese Argumentationslinie von Olaf Scholz, und du kennst den Kanzler nun sehr, sehr gut. Ist der für dich konsequent, auch wenn du das abgehörte Gespräch nochmal hörst, wenn du Tom Enders hörst, nicht ob dir dein Standpunkt gefällt, das meine ich noch nicht mal, aber ist der konsequent in dem, was er da tut, oder erkennst du da Lücken in der Argumentation? Na, mehr,
also ich finde, konsequenter kann es ja nicht sein. Vom ersten Tag dieses Krieges hat Olaf Scholz gesagt, mein Credo ist, wir dürfen weder direkt noch indirekt an diesem Krieg beteiligt werden. Das ist eine Übersetzung von, das darf man auch immer nicht vergessen, von, ich muss alles dafür tun, dass ein dritter Weltkrieg verhindert wird. Denn wenn Deutschland an diesem Krieg direkt oder indirekt beteiligt wäre, dann wäre auch die NATO an diesem Krieg direkt oder indirekt beteiligt. Und das wollte Olaf Scholz vom ersten Tag an verhindern. Und deshalb hat er alle Entscheidungen, die er getroffen hat, auch mit den Panzern und Waffensystemen, die er geliefert hat, immer sehr, sehr vorsichtig getroffen. Immer sehr abgewogen, um eben zu verhindern, dass dieser Konflikt sich ausweitet. Warum macht Olaf Scholz das? Weil er eben halt auch sieht, dass die Mehrheit der Deutschen eben nicht möchte, dass Deutschland in diesen Krieg mit einbezogen wird, dass die Mehrheit der Deutschen auch gegen Tauruslieferung ist. Und nun ist die Frage, wenn der Enders sagt, das ist doch auch das gleiche Waffensystem, wie die Engländer oder Franzosen schicken. Und Scholz hat, glaube ich, Scholz beachtet dabei zwei Dinge. Erstens, wenn es doch zu einer Ausweitung des Krieges kommen sollte, dann möchte er nicht schuld daran sein. Dann möchte er nicht, dass man sagen kann, hätte der Kanzler dies und das nicht getan. Erster Punkt. Und der zweite Punkt, und den spricht offen keiner aus im Kanzleramt und im Umkreis von Scholz, aber wenn man genau hinhört, hört man sie eben doch. 100% vertrauen Deutschland und die Bundesregierung der ukrainischen Führung nicht. Dieses Vertrauen ist ja bisher nicht enttäuscht worden, aber 100% vertraut man der ukrainischen Führung nicht. Es war übrigens, bevor der Krieg anfing, muss man sagen, galt für viele im Umkreis der Bundesregierung die ukrainische Regierung, ukrainische Politik auch als eine, die eher korrupt ist und eher, muss man vorsichtig sein. Und deshalb will man nicht das Risiko eingehen, dass die eine deutsche Waffe oder eine Waffe aus Deutschland in der Hand haben, die sie dann vielleicht in einer verzweifelten Situation oder in einer Situation, wo es aussichtslos scheint, dann doch irgendwie verwenden, um damit Ziele anzugreifen, von denen der russische Präsident dann sagen könnte, aha, siehste, Deutschland hat uns angegriffen.
Ja, also du wirst jetzt gleich zu mir sagen, Äpfel und Birnen bitte nicht vergleichen, aber warum haben wir dann Taurus schon in ein Kriegsgebiet geliefert? Nämlich nach Südkorea.
Ja,
und Südkorea übrigens hat einen Waffenstill, die sind offiziell im Krieg mit Nordkorea und ich glaube, ja, was der Chef von Nordkorea, Der ist mindestens so verrückt wie Wladimir Putin.
Ja, aber erstens ist es ja kein offener Krieg, muss man sagen. Es ist also kein heißer Krieg. Kein,
aber entschuldige bitte, Lars, ich unterbreche dich ungern. Ich weiß, das sollte ich nicht machen. Aber du kennst diese Aussagen von Politikern, wenn es um Korea geht, um den Streit dort. Falten auf der Stirn, ganz besorgt. Und wir dürfen nicht zulassen, die Eskalation und Dritter Weltkrieg und so. Also ich meine, das ist weit weg für uns, aber da tobt doch dann auch weltweit der Bär, wenn da ein Atomkrieg ausbricht.
Dann sage ich es aber, man kann es tatsächlich nicht miteinander vergleichen. Hier ist ja jetzt der konkrete Fall, dass das Risiko besteht, dass dieser Konflikt, das muss man ja sagen, sich jeden Tag ausweiten könnte und zu einem größeren Konflikt werden könnte. Wahrscheinlich nicht gleich zu einem Atomkrieg, vielleicht auch nicht gleich zu einem Dritten Weltkrieg, aber Olaf Scholz Credo ist halt, und da kann man ihm, finde ich, gar nichts vorwerfen, vom ersten Tag an, ich habe geschworen, dass ich Schaden vom deutschen Volk abwende und ich will um alles in der Welt verhindern, dass dieser Krieg auf Deutschland in irgendeiner Form übergreift.
Okay, ich finde, das ist sehr, sehr klar, was du da sagst und das würde ich ihm auch zugestehen. Wir hatten bei anderer Gelegenheit schon mal darüber gesprochen, wenn Politiker so Schlagwörter raushauen oder so Floskelsätze oder versuchen, einen einprägsamen Satz zu sagen, der dann mit ihnen verbunden wird. Und das, was du gerade gesagt hast, musst du mir einmal erklären, wie verträgt sich das mit diesem Satz von Scholz?
Russland muss begreifen, wir werden die Ukraine weiter unterstützen, for as long as it takes. Wirtschaftlich, finanziell, humanitär, durch den Wiederaufbau zerstörter Energieinfrastruktur, jetzt aktuell und auch mit Waffen.
Er sagt ja nicht mit allem, was es braucht, um den Krieg zu gewinnen, aber er macht ja eine Aussage, wenn die jetzt so unter Druck sind, dass sie diese Dinger dann doch brauchen, weil es nicht mehr anders geht. Also du sagst ja immer, man soll in der Politik nichts ausschließen. Das ist doch wird es nicht schwierig irgendwann? Weißt du, was ich meine?
Ich glaube, der entscheidende Satz ist der, solange es nötig ist. Das ist schon, also so wie Scholz das gesagt hat, ist natürlich nicht einprägsam. Ne? Also einprägsam war, als er neulich gesagt hat vor Schülern und die ihn gefragt haben, was mit dem Taurus ist, hat er so sinngemäß gesagt, solange ich der Kanzler bin, gibt es diesen Taurus nicht. Bei diesem Treffen in Paris, nachdem Macron dann angedeutet hat, man könnte vielleicht auch mal Bodentruppen schicken in die Ukraine, wobei damit eigentlich keine Bodentruppen gemeint werden, sondern französische Soldaten, die da sind und aber nicht irgendwie
möglicherweise auch schon da sind.
In den Kriegshandlungen. Also soll Scholz gesagt haben, als Macron vorgeschlagen hat, ob man das nicht mal in die Debatte bringen könnte, nur über meine Leiche. So. Das sind klarere Sätze als die, die er da gesagt hat. Aber ich finde schon, dass diese Aussage, wir bleiben so lange an eurer Seite, wie es nötig ist. Das ist übersetzt ja die Aussage, wir bleiben so lange an eurer Seite, bis der Krieg entschieden ist. Und da der Bundeskanzler ja immer gesagt hat, dieser Krieg, Russland darf diesen Krieg nicht gewinnen, weil dann sozusagen dieses Verhalten von Putin ja belohnt würde, ist es klar, was es bedeutet. Man muss es vielleicht immer wieder übersetzen. Ich habe neulich auch mal mit jemandem gesprochen, ob es nicht besser wäre, wenn der Scholz sagen würde, Leute, die Gefahr eines Dritten Weltkrieges ist total real und deshalb handle ich so, wie ich handle. Und warum tut er das nicht? Um die Angst in Deutschland und die Stimmung in Deutschland nicht noch mehr aufzuheizen. Das ist ja ganz eindeutig.
Diese Frage nach so einer knallharten Aussage, wie du es sagst, Ralf Stegner hat neulich bei Lanz dann davon gesprochen, dass man nicht einfach so eine Blut- und Tränenrede halten könnte in Richtung Kanzler. Das würde unser Volk in irgendeiner Form nicht verkraften oder nicht honorieren. Und darauf hat Markus Benzmann dann geantwortet vom Recherchenetzwerk Korrektiv.
Blut, Schweiß und Tränenrede wurde nicht von einem Diktator gehalten, sondern von Churchill, einem Führer, einem Premierminister der britischen Demokratie gegen die Nazi-Herrschaft in Europa. Als alles vorbei war, hat er diese Träne gehalten und gesagt, wir werden hier kämpfen, an den Stränden, an den Bergen, in den Städten. So, das ist der Wille der Demokratie, sich gegen die Aggression eines Diktators zu wehren. Und ich würde es so hoffen, wenn endlich Herr Scholz diese Sprache wählen würde und sagen, wir stehen wie noch nie, ja, als Europa vor einer großen Katastrophe und wir müssen uns jetzt einigen und wir müssen der Ukraine helfen, koste es, was es wolle. Weil wenn Russland gewinnt, sind all diese Sätzchen, die Sie hier sagen, soziale Sicherheit, hier Schuldenbremse, können Sie vergessen. Dann gibt es hier keine Demokratie mehr. Und das ist die Gefahr. Und wenn die formuliert wird, kriegen sie auch die Menschen hinter diese Verteidigung. Da bin ich überzeugt.
Also ich finde, da macht es fast ein bisschen Wohlfall, weil Olaf Scholz hat das spätestens seit der Zeitenwende-Rede gesagt. Man muss sich ja nur die Zeitenwende-Rede nochmal anhören. Und wenn er sagt, wir unterstützen die Ukraine so lange, wie es nötig ist, das ist doch aus meiner Sicht eindeutig. Und dann kommt hinzu, das eine ist, was er sagt und das andere ist, was er tut. Also Olaf Scholz ist vorgeworfen und damit Deutschland, wir sind so zögerlich, wir liefern nicht genug und so weiter und so weiter. Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt schon gesagt habe, dass wenn man anguckt, die Unterstützung Deutschlands für die Ukraine und das umrechnet auf den Kopf, gibt es kein Land auf der Welt, auch die USA nicht, dass die Ukraine pro Kopf mit mehr Geld unterstützt als Deutschland. Und nochmal, er hat gesagt, solange es nötig ist, da gibt es irgendwie keine, da zieht man sich nicht raus und so. Und das ist doch auch, damit ist doch auch klar, das, was ich vorhin gesagt habe, dass diese Unterstützung erst enden kann, wenn das Ganze so ausgegangen ist, wie wir uns das alle wünschen, nämlich dass die Ukraine ihr Land behält und die russische Aggression zurückgedrängt ist. Und ob das jetzt was, das ist immer, ich finde, er hat das in seinen Worten, hat er das relativ klar gesagt. So, nun kann man das sagen, was willst du den Leuten sagen? Willst du dich wirklich hinschauen und sagen, Leute, es geht jetzt, es kann sein, dass morgen die Atombombe auf Berlin fällt. Es kann sein, dass morgen die Atombombe auf Hamburg fällt. Es kann sein, dass dass der Anfang vom Ende der Zivilisation ist, wie Wladimir Putin es gesagt hat. Will man das von einem deutschen Kanzler hören? Ich glaube nicht.
Ja, die Frage ist, glaube ich, immer, oder das Problem könnte immer sein, dass man bei Scholz doch Interpretationsspielraum hat bei dem, was er sagt. Also man kann ihn schon ab und zu mal missverstehen. Und ich würde, wenn, so wie du es eben geschildert hast, dass Scholz in diesem Meeting in Paris gesagt hat, nur über meine Leiche, dann muss doch Scholz hinterher gedacht haben, sag mal, ist der Macron jetzt völlig durchgedreht?
Absolut.
Also glaubst du auch, dass es zwischen denen tatsächlich so schlecht läuft, wie es sich in der Öffentlichkeit darstellt?
Wir erleben da das Problem, dass das zwei Menschen sind, die halt sehr, sehr unterschiedlich ist. Macron, der ja gern die großen Worte führt, ne, und dann einfach mal sowas Raum schmeißt, und Olaf Scholz, der über jedes Wort genau nachdenkt und fragt, was könnte das für eine Wirkung haben, und dann lieber etwas sagt. Wie sagte neulich der Kollege Nico Fried vom Stern, wenn Scholz eine Antwort gibt, entstehen gleichzeitig zwei neue Fragen. Und ich glaube, das ist die Problematik zwischen den beiden. Die sind vom Typ her so unterschiedlich. Und eigentlich können wir uns das in dieser Phase nicht erlauben, sondern die müssten eigentlich mit einer Stimme sprechen, tun sie aber nicht. Und das hat sicherlich auch viel damit zu tun, dass Olaf Scholz, das ist ja auch schon oft thematisiert worden, das ist ja auch so, der wird ja nicht nur von uns als Besserwisser wahrgenommen, sondern wird auch von den anderen Regierungschef als Besserwisser wahrgenommen. Und das kommt natürlich bei so großen Egos, sowohl bei Emmanuel Macron wie auch bei Donald Trump, nicht so gut an. Wahrscheinlich kommt er deshalb auch mit Joe Biden ganz gut zurecht, weil der über so etwas steht.
Um nochmal ein bisschen im wahrsten Sinne, jetzt das Wortspiel mir nicht übel nehmen, Feuer in die Diskussion zu gießen, würde ich gerne nochmal etwas mit in die Diskussion einbringen. Nicht nach dem Motto, finde ich gut, sondern einfach nur, dass wir nochmal drüber reden. Ein CDU-Mann, den du sicherlich vom Namen sehr gut kennst, Roderich Kiesewetter.
Guter Mann.
Die Alternative, wenn die Ukraine es nicht schaffen würde, wäre furchtbar. Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer würden das Land verlassen. Sie würden den Zusammenhalt der europäischen Staaten gefährden. Sie würden aber zeigen, dass der Westen nicht in der Lage ist, einem Diktator wie Putin, der Hunderttausende seiner eigenen Soldaten sinnlos opfert in einem furchtbaren Blutvergießen, dass wir in der Lage wären, einem Putin Einhalt zu gebieten. Das Übel des Ganzen ist Putin und sein verbrecherischer Angriffskrieg. Deswegen muss Russland gezeigt werden, dass sie so nicht weiter vorgehen können. Russland muss das Existenzrecht seiner Nachbarn anerkennen. Der Krieg muss nach Russland getragen werden. Russische Militäreinrichtungen und Hauptquartiere müssen zerstört werden. Wir müssen alles tun, dass die Ukraine in die Lage versetzt wird, nicht nur Ölraffinerien in Russland zu zerstören, sondern Ministerien, Kommandoposten, Gefechtsstände. Es wird an der Zeit, dass die russische Bevölkerung begreift, dass sie einen Diktator hat, der die Zukunft Russlands opfert, der die Zukunft der russischen Jugend, auch der ethnischen Minderheiten opfert, dass dies ein Land ist, das im Grunde genommen den Krieg in die Welt trägt, statt eine Friedensmacht zu werden.
Ob ich ihm jetzt zustimme, ist eine ganz andere Frage. Aber das sind sehr klare Worte und da kann ich nichts mehr interpretieren. Das muss ich ihm zugestehen.
Ja, aber das ist natürlich, Entschuldigung, da fällt mir fast so ein bisschen ein, bis ich habe eben gesagt, ich habe den sehr geschätzt, hat er sie noch alle?
Jetzt habe ich also, mir gedacht, ich meine,
aber hat er sie noch alle? Und solche Sätze kannst du auch nur sagen, wenn du nicht in Verantwortung bist. Nochmal.
Vielleicht.
Er hat gesagt, man muss den Ukrainern dazu verhelfen, russische Ministerien anzugreifen.
Oh ja, das hat er gesagt.
Die sind in Moskau. Also die sollen, die Ukraine soll mit Hilfe westlicher Staaten Moskau angreifen, wo jeder weiß, was die Reaktion darauf wäre. Wenn Russland angegriffen wird, in ihrer Doktrin heißt es, dann schlagen wir zurück mit Atomwaffen. Die haben 6000 Atomsprengkörper, ja? Also das ist das Gleiche, was die USA hat. Der gleichen Augenhöhe. Die sind aber in Europa stationiert. Die brauchen auch nur 2-3 Minuten, bis sie Berlin oder sonst wen erreicht haben. Also das ist, ehrlich gesagt, was der Kiesewetter sagt, ist unverantwortlich. Und das kann man auch nur sagen, und das man lässt sich dann so leicht sagen, wenn du die Entscheidung nicht treffen musst. Ja, wie viele Leute sagen, sie möchten nicht in der Haut von Olaf Scholz stecken. Mhm. Und genau so ist es auch. Du musst ja da ganz genau abwägen. Und dann tut ja auch der Kiesewetter so, weil er in der CDU ist, es liegt an den Deutschen. Ich würde mal sagen, wenn alle europäischen Länder so viel Geld geben würden in den Ukraine-Krieg wie die Deutschen und Achtung, so viel Flüchtlinge aufnehmen würden wie die Deutschen, dann hätten wir die Probleme ganz anders verteilt. Frankreich hat aktuell genauso viel Ukraine-Flüchtlinge aufgenommen wie Hamburg und Schleswig-Holstein, nämlich ungefähr 70.000. Das ist das Problem. Ich glaube, wenn alle mehr so dieser Richtung von Olaf Scholz folgen würden, ne, also nicht so viel reden, aber relativ viel tun, dann hätte die Ukraine was davon. Und ich glaube, es geht am Ende doch nicht darum, wenn es so wäre, dass diese Taurus-Marschflugkörper den Unterschied machen würden, dann verstehe ich nicht, was ist denn mit den Englischen und Französischen, die genauso sind? Dann müsste das doch schon den Krieg längst entschieden haben. Darum geht es nicht. Es geht darum, halt lange durchzuhalten, einen langen Atem zu haben, eben weil Putin das völlig egal ist und der immer wieder Material, menschliches Material, so schlimm es klingt, als auch richtiges Material nachschiebt. Und da hilft es nichts, jetzt so einen Schnellschuss im wahrsten Sinne des Wortes zu machen. Natürlich könnte die NATO mit ihrer Kraft versuchen, die Russland zu besiegen. Aber das wäre dann leider tatsächlich das Ende der Zivilisation.
Ich habe zum Schluss noch einen O-Ton mitgebracht, einen Ausschnitt, der das bestätigt, als wenn wir haben uns tatsächlich nicht über die O-Töne abgesprochen. Ich kenne die O-Töne nicht, genau. Aber deswegen ist das jetzt wirklich schon fast ein bisschen Karma, dass ich mal sage, das, was jetzt kommt, passt genau zu dem, was du gerade gesagt hast. Es kommt von einem Mann, der unter anderem Generalinspekteur der Bundeswehr war, sowie Vorsitzender des NATO-Militärausschusses, Harald Kujat. Und er wird beim Thema Taurus fast schon emotional.
Wunderwaffen, jetzt kommen, wissen Sie, wir haben doch unsere Erfahrung mit Wunderwaffen. Es gibt keine Wunderwaffen. Es gibt sie nicht. Sondern das Schicksal, das militärische Schicksal wird auf dem Schlachtfeld entschieden von den Soldaten. Die Wunderwaffen, das haben wir ja diese Erfahrung gemacht, das ist alles politisches Getöse und Blendwerk, nichts weiter. Und das gilt für Taurus genauso wie für alle anderen Waffensysteme bisher auch, die immer als Gamechanger in den Krieg eingreifen.
Nochmals der Hinweis, den Ausschnitt haben wir von Gaber Steingart von The Pioneer, aber das spricht jedoch, ich will jetzt nicht sagen aus dem Herzen, aber es passt ja sehr gut.
Ich würde sagen, das widerlegt nicht das, was ich eben gesagt habe.
Auf jeden Fall.
Also, und das ist es eben halt, diese Vorstellung, dass es die eine Waffe gibt, die den Krieg beendet. Wahrscheinlich gibt es die, aber diese Waffe möchten wir nicht einsetzen. So. Und deshalb muss man eben gucken, dieser Krieg, genau, von Anfang an hat ja auch Scholz gesagt, dieser Krieg ist nicht morgen vorbei, ist auch nicht in einem Jahr vorbei. Und du musst halt es schaffen, dass die Bevölkerung da noch länger steht, so lange, dass irgendwann Russland merkt, ey, die hören nicht auf, die geben nicht auf. Da kann ich jetzt machen, was ich will, aber diese Vorstellung, dass es diese eine Waffe gibt, die diesen Krieg entscheidet, und da spielt halt bei diesem Taurus, spielt halt so viel mit. Bei Macron sind es besondere Interessen, auch so ein bisschen, um abzulenken, dass er halt keine Flüchtlinge aufnimmt oder so gut wie nicht und dass er nicht so viel Geld gibt wie Deutschland. Bei der CDU, Kiesewetter, gibt es bestimmte Interessen. Jeder hat so seine Interessen und darum dürfte es jetzt eigentlich gar nicht gehen, sondern müsste halt einen Weg finden, der wirklich verhindert, dass dieser Konflikt, also, weil, was nützt es uns, wenn wir jetzt versuchen, mit Brachialgewalt diesen Konflikt zu lösen und daraus sich ein riesiger Konflikt, dann hilft uns auch nichts. Also es muss so sein, dass man die Ukraine, solange es geht, unterstützt und dann darauf hofft, dass der Krieg irgendwann tatsächlich gewonnen wird.
Lars, macht dir das hoffentlich so viel Spaß, dass du nächsten Sonntag wiederkommst?
Ich komme immer wieder gern zu dir, auch wenn ich die O-Töne nicht kenne.
Ja, naja, das macht ja auch den Sinn, will ich auch ein bisschen überraschen. Aber auch nochmal ein Appell sozusagen oder eine Aufforderung oder eine Bitte an unsere Hörer. Vielleicht gibt es ja auch Themen da draußen, von denen sie sagen, darüber solltet ihr mal reden bitte und nicht immer über das, was ihr euch da ausdenkt. Also wir fragen an Lars Haider zum Beispiel zum Thema Ampel oder Scholz hat. Du bist nächsten Sonntag wieder am Start, man kann sie uns stellen. Becker@abendblatt.de wäre die Mail dazu, die Mailadresse. Becker am Morgen in einem Wort, @abendblatt.de steht auch nochmal in den Shownews. Und Becker am Morgen gibt es morgen wieder, dann natürlich mit Schwerpunkt Hamburg. Ich sage danke, Lars Haider. Schönen Sonntag noch. Danke fürs Zuhören und bye bye.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.